Das eine ist die Achtsamkeit und wie man miteinander umgeht. Ja, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass man trotzdem Leistung fordert. Ja, ich bin dann eine gute Führungskraft, ja, wenn ich jemandem ein Ziel gebe und wenn ich ihm auch die Achtung gebe, dass ich sage, mir ist aber wichtig, dass du dieses Ziel auch erfüllst.
Geht so. Passt schon. Oder? Der Podcast zur Zukunft der Arbeit.
Wir könnten jammern.
Ja, tun wir aber nicht.
Uns interessiert etwas anderes. Wohin brechen wir gemeinsam miteinander auf?
Also hört rein, redet mit, gestalten wir gemeinsam die Zukunft der Arbeit. Wir, das sind Michael Mayer, Wirtschaftsprofessor und Karriereforscher an der Wirtschaftsuni Wien.
Und Karin Bauer, sie hat den kritischen Karrierejournalismus in Österreich erfunden und jahrelang geprägt. Liebe Nicole, schön, dass du an diesem Tag den Weg zu uns an die WU gefunden hast. Nicole Ehrlich-Adam, Familienunternehmerin, Personalmanagerin, Organisationsentwicklungsleiterin von EFA Sicherheitstechnologie in Wien. Liebe Nicole, viele Menschen kennen EFA und bei einem gestützten Bekanntheitsgrad würden wohl 80%, schätze ich, in Österreich euer Unternehmen kennen. Und Sie haben irgendeinen Schlüssel von euch in der Tasche.
Schön, dass du bei uns bist, Nicole. Vielen Dank. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in dein Unternehmen? Wie seid ihr aufgestellt? Was ist EFA genau?
EFA ist ein Familienunternehmen und seit 50 Jahren im Familienbesitz. Seit 160 Jahren ist meine Familie tatsächlich in der Produktion von Zutrittskontrolle. Also mein Ururahne war tatsächlich der Begründer der österreichischen Schlossindustrie in Österreich 1862. Und wir sind, seitdem 1973 EFA übernommen worden ist von der Familie, haben wir uns zum führenden Unternehmen für Zutrittskontrolle, heute elektronische und mechanische Zutrittskontrolle, entwickelt.
War das deine Bestimmung?
Nein. Tatsächlich nicht. Tatsächlich wäre ich lieber Tropenmedizinerin geworden und bin mit einem sanften Druck dann doch in das familiäre Unternehmen eingestiegen. Bereue ich es? Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich ist es, glaube ich, heute eine Möglichkeit, Dinge zu gestalten und etwas zu verändern, was ich vielleicht in einem anderen Job so nicht hätte tun können. Ja. Und wir haben heute 750 Mitarbeiter in der Gruppe. Wir sind in 10 europäischen Ländern vertreten, haben natürlich auch Distributoren weltweit. Und unsere Schwerpunktmärkte sind Europa, Österreich, Deutschland, Schweiz und 7 weitere Länder in Europa. Und es macht auf der einen Seite Spaß, in den letzten Jahren vielleicht etwas weniger Spaß, weil eine Krise die andere verfolgt hat, aber es gibt einfach die Möglichkeit, kulturell und auch von der Arbeitswelt her etwas so zu gestalten, dass man sagt, wann und wie macht Arbeiten denn dann tatsächlich auch Spaß, auch für die Mitarbeiter, und Freude. Ja, meine Vision war immer, dass die Leute lächelnd ins Unternehmen kommen und lächelnd wieder rausgehen, nicht weil sie dann endlich mit ihrer Arbeit fertig sind, sondern weil sie das Gefühl haben, sie können etwas bewirken.
Uns gelingt das oder filmt ihr das beim Ausgang, den Gesichtsausdruck der Mitarbeiter?
Nein, aber tatsächlich planen wir jetzt gerade solche Buzzer, so wie bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen oder so.
Also so Smileys oder so.
So Smileys, ja, okay. Ja, wir machen das auch immer wieder in der Kantine, dass wir da so Umfragen machen. Gelingt das? Es gelingt punktuell. Mhm. Ja, ich glaube, dadurch, dass wir eine recht geringe Fluktuation haben, also bei 5%, glaube ich, ja, gelingt es. Ja, behalten wir viele, viele Mitarbeiter. Wir verabschieden viele Mitarbeiter nach 40, 42 Jahren in die Pension. Und ich glaube nicht nur, dass es dem geschuldet ist, dass die in der Abfertigung alt sind.
Michael, jetzt wollen wir schon wissen, wie gelingt denn das, oder? Dass die Leute überwiegend engagiert sind. So genau dagegen, das Gegenstück zur Gallup-Umfrage.
Ich glaube, es geht um Kultur. Kultur, die man in einem Unternehmen verinnerlicht, Kultur, die man pflegt. Ja, wir machen tatsächlich beim Recruiting und bei den Bewerbungsgesprächen auch eine Runde, die nennt sich Cultural Fit. Ja, dass man sagt, es geht darum, passt du zu uns und passen wir zu euch. Ja, und dass man da genau drauf schaut, wie ist denn so das Wertekonzept. Ja, das ist ein Wertekonzept, das mein Mann und ich uns gemeinsam erarbeitet haben mit einem Sounding Board von Mitarbeitern, wo wir gesagt haben, könnt ihr damit leben? Also nicht wie andere, die vielleicht marketingmäßig sich Werte aufgeschrieben haben, sondern es sind tatsächlich vier Wertegruppen, die der Stefan und ich uns erarbeitet haben, wo wir gesagt haben, das sind wir. Ja. Und wir haben tatsächlich in den letztes Jahr, weil jetzt haben wir die nächste Generation, die in den Startlöchern steht und die auch schon mitarbeitet, also schon ist gut, der eine ist 32, der andere wird 30, also es ist Zeit, an der Zeit gewesen, und haben das auch noch einmal gegengecheckt, ob sie mit diesen Werten auch so funktionieren und leben können.
Und die sind zukunftsfähig, die Werte?
Die Werte sind zukunftsfähig, ja. Einer der Werte heißt dynamisch in die Zukunft. Ja, und da geht es auch um Kreativität und so. Das andere ist Professionalität, weil ein Familienunternehmen, und das ist das, was ich in dem Recruiting auch immer abfrage, ein Familienunternehmen bedeutet nicht eine geschützte Werkstätte. Ein Familienunternehmen bedeutet Leistung, bedeutet Professionalität, vielleicht ein anderes Umgehen miteinander, eine Nähe zum Mitarbeiter, eine ganz andere Nähe, als man sonst hat. Und aber eben auch klar Leistung und Denken, vielleicht ein bisschen verlangsamt, aber auch rasche Entscheidungswege. Und ich glaube, das ist das, was wir auch pflegen. Ja. Und diese Werte hängen nicht nur überall, sondern sie werden in einer Kette immer wieder überprüft. Ob das jetzt im Strategiekreislauf, ob das jetzt ist in unseren Jahresgesprächen, ob das jetzt ist in sämtlichen Veranstaltungen, die wir haben. Also da wird auch immer wieder gegengecheckt, ja, ob das auch wertemäßig passt.
Wenn du sagst, ihr habt 5% Fluktuation so etabliert, habt ihr auch keine Probleme, Fachkräfte zu kriegen? Ist bei euch alles sonnig?
Nein, ganz im Gegenteil. Also es ist keine Probleme, Fachkräfte zu bekommen, so würde ich das nicht sagen. Wir bilden tatsächlich auch unsere Fachkräfte teilweise selber aus. Also wir haben im Moment 8 Lehrlinge in unterschiedlichen Jahrgängen bei uns. Wir schauen immer, dass wir 2 Lehrlinge aufnehmen pro Jahr.
In welchen Lehrberufen?
Metalltechnik, also das ist Metalltechnik, dann ist es, aber jetzt hast du mich, das andere ist Mechatronik, ja, und also 3 Mechatronik und Metalltechnik.
Mhm. Ja. Mhm. Genau. Das ist ja, das haben wir ja schon gehört, einem Gespräch mit dem Robert Frasch, Lehrlingspower.at, der uns gesagt hat, dass die Familienunternehmen ja zu den wenigen gehören, die ihre Verantwortung, was die Ausbildung von Facharbeitern und Facharbeiterinnen betrifft, noch irgendwie wahrnehmen. Die Anzahl der Lehrlinge ist ja in Österreich dramatisch zurückgegangen. Ihr macht das noch regelmäßig. Also sein Argument war, Familienunternehmen denken halt ein bisschen in Generationen und über die übliche 4-jährige Vorstandsperiode hinaus und schauen somit, dass sie diese Kapazitäten in ihrem Unternehmen aufrechterhalten. Leicht ist es nicht, aber ihr macht es das.
Ja, wir machen, also ich glaube, es sind verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite machen wir es, weil es tatsächlich, also ich will das jetzt nicht so groß machen, weil es, glaube ich, eine gesellschaftspolitische Verantwortung ist, auch junge Leute auszubilden. Auf der anderen Seite helfen uns diese jungen Leute auch, und ich sage immer, man lernt voneinander. Herangehensweise, auch wenn die jetzt 15 sind und jung sind, denken sie anders. Also wir müssen auch von der jungen Generation lernen, und das ist so ein gegenseitiges Lernen. Und es macht einfach Spaß und Freude, wenn du siehst, wie sich jemand entwickelt. Ja, und wenn du auch Lehrbeauftragte hast, die das tatsächlich gerne machen, das ist, glaube ich, ein Schlüssel, ja, dass die dann auch, dass die diese Leute auch weiterbilden und die jungen Leute weiterbilden. Dann geht es auch darum, dass du Fachkräfte wenig, also selten findest. Ja. Das ist sicherlich ein Thema. Und wir schauen, dass wir unsere Lehrlinge dann rechtzeitig oder relativ früh einbinden, ja, tatsächlich schon ab dem 2. Jahr, dass sie springen, dass sie schauen in unterschiedlichen Abteilungen, dass die Führungskräfte sie kennenlernen, dass sie dann unterschiedlich eingesetzt sind und dass sie dann auch ein Verständnis dafür haben, was es bedeutet, in einem Unternehmen zu arbeiten. Ja. Und dann, ja, hoffen wir, und dann sehen sie auch Perspektiven. Also tatsächlich ist unser Ziel, dass wir 80% der Lehrlinge im Betrieb halten. Und dazwischen gehen halt manche, die sich dann aber umorientieren oder in einen anderen Beruf gehen. Ja. Aber ich glaube, es ist, wir brauchen mehrere Schienen. Wir brauchen die Ausbildung für uns selber. Ja. Und da, um eure Frage vorwegzunehmen, da ist es halt, der Fachkräftemangel ist auch dem geschuldet, dass unsere Ausbildung und das Curriculum, ja, nicht mehr dem entspricht, was wir eigentlich in Zukunft brauchen werden. Also tatsächlich bilden wir parallel zum Curriculum auch unsere Lehrlinge weiter aus und geben ihnen da Perspektiven.
Ja. Aber ihr wisst, was ihr brauchen werdet, zumindest an Qualitäten und Kompetenzen in den kommenden 3-5 Jahren.
Wir vermuten, wissen okay. wir es auch nicht. Okay. Ja. Aber wir arbeiten jetzt gerade an einem Projekt, an einem Roboter, also einem humanen Roboter, gemeinsam mit der TU. Und da ist ein ehemaliger Lehrling ist sozusagen einer der Projektleiterinnen. In keinem Lehrberuf lernst du Programmieren, also tatsächlich so, dass man es anwenden kann. In wenigen Lehrberufen lernst du KI anzuwenden. Das überholt sich gerade.
Ja, rasend schnell.
Ja. Rasend schnell, und wir schauen, dass wir da eine Plattform bieten, dass es zu einem Austausch kommt.
Ja. Du, das bringt mich schnell zum Führungsthema. Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung, da ging es um Performance. Mhm. Also jetzt reden wir ja wieder über Leistung, nur nicht mit dem deutschen Begriff, sondern wir nennen es jetzt nur mehr Performance. Und da ging es natürlich gleich auch um Führung. Und da gab es sehr viele Stimmen, die gesagt haben, naja, jetzt brauchen wir schon eine Führung mit Ecken und Kanten. Also jetzt dieses sozusagen Mitarbeitende totstreicheln, also das machen wir jetzt nicht. Ich fand das sehr interessant, dass das Pendel gerade wieder woanders hinschlägt. Tut's das bei euch auch?
Ich glaube schon. Also das Pendel schlägt, so wie du vorher gesagt hast. Das eine ist die Achtsamkeit und dieser achtsame Umgang, die Kultur, die Werte, wie man miteinander umgeht. Ja, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass man trotzdem Leistung fordert. Ja. Und es geht um ein konsequentes Nachverfolgen. Ja. Ich bin dann eine gute Führungskraft, ja, wenn ich jemandem ein Ziel gebe und wenn ich ihm auch die Achtung gebe, dass ich sage, mir ist aber wichtig, dass du dieses Ziel dass du das auch erfüllst. Mhm. Weil sonst lasse ich jemanden laufen und sage, das ist mir eigentlich ganz egal.
Mhm. Ja, Klarheit.
Deshalb gehört es zur Klarheit, Transparenz, dass wir Ziele nachverfolgen, und ich will jetzt nicht das Wort Kontrolle in den Mund nehmen, aber gegenseitig, wenn man sich etwas ausmacht, dann geht es schon auch um dieses Commitment, dass man das einhält. Ja, und es geht um dieses gemeinsame Vertrauen, wie gehen wir damit um? Und wenn wir dann aber als gegenseitiges Team, ja, unsere Grenzen nicht einhalten oder etwas übertreten, dann passt das nicht. Und deshalb glaube ich schon, dass eine Führungskraft die Verantwortung hat, ja, nachzuverfolgen und nachzuvollziehen, was wir ausgemacht haben.
Du hast vorhin gesagt, einmal im Jahr Mitarbeiterinnengespräche, mhm, da würden dir Vertreterinnen der Gen Z sagen, boah, wie urretro, wir brauchen dauernd Feedback, wir sind groß geworden mit Social Media, wir kriegen in der Sekunde 30 Likes.
Kriegen sie gerne auch.
Also, okay.
Kriegen sie gerne auch. Worum es geht, kriegen sie wahnsinnig gerne auch. Ja. Also einmal im Jahr gibt es ein strukturiertes Mitarbeiterorientierungsgespräch, ein Jahresgespräch. Das hat zwei Einheiten. Das eine ist ein Vier-Augen-Gespräch streng vertraulich mit viel Feedback, mit 360-Grad-Feedback, wo man sich gegenseitig tatsächlich auch geführt und strukturiert, gemäß unserer Werte und gemäß unserem Führungsmodell gegenseitig Feedback gibt. Ja. Und das andere ist eine klare Beschreibung der Funktion, Rolle, der Stelle, dass man sagt, okay, das ist das Ziel, dass du jedenfalls deine Funktion, deine Stelle und deine Kernaufgaben und deine Rolle erfüllst im, mhm, Unternehmen. Ja. Das ist mal das erste Ziel, und dann werden Ziele vereinbart, ja, für das nächste Jahr zusätzlich zu den Kernaufgaben, und dann haben wir einen Entwicklungsplan. Fehlen mir Kompetenzen oder muss ich die aufbauen? Mhm. Und dieses gemeinsame drauf schauen, ja, ist das eine. Dann haben wir natürlich monatliche Zielnachverfolgung. Dann haben wir einmal im Halbjahr noch einmal ein Review-Gespräch, das auch sozusagen gemonitort wird. Ja, und dann geht es wieder in den Regelkreis hinein.
Also er macht es aufwendig.
Aufwendig, glaube ich, die Aufwendigkeit ist nicht da, wenn ich das Gespräch dazu nutze, sachliche Klarheit zu schaffen.
Es zahlt sich aus, ja.
Es zahlt sich aus, sich Zeit zu nehmen und Klarheit zu schaffen und darüber mal zu sprechen, was eine Aufgabe ist und was das Ziel ist. Und dann kann ich auch weiter tun. Mhm. Dann vertue ich weniger Zeit, als wenn ich das jeden 25 Mal erkläre.
Was mich noch interessieren würde, ist, Nicole, ist sowas leichter, in einem Familienunternehmen zu leben? Weil ja, ein Stück weit die Werte, diese Prinzipien, die ihr definiert habt, da ist eine gewisse Kontinuität da in der Person von dir und von deinem Mann, was, Klammer auf, eine eigene Podcast-Folge ja mal fast rechtfertigen würde. Selber aus einem Familienbetrieb kommend, scheint das ja wirklich eine der wenigen Ausnahmen zu sein, wo so etwas gut funktioniert. Viele Fälle kenne ich nicht.
Mein Mann und ich gemeinsam in einem Büro großartig. Und den Schreibtisch teilen.
Ja. Genau. Also ich weiß gar nicht, wie ihr den Schreibtisch teilt, weiß ich ja gar nicht.
Doch, aber tatsächlich.
Tatsächlich, ja. Das ist ja wirklich selten. Aber die Frage ist, also ist es leichter, weil diese Kontinuität da ist, zu sagen, okay, wir haben keinen Vierjahresvertrag und es geht uns nicht darum, jetzt genau innerhalb dieser 4 Jahre zu optimieren und dann sind wir möglicherweise weg und in einem anderen Unternehmen und dann kommt jemand anderer nach und der oder die propagiert vielleicht wieder andere Werte oder macht das gar nicht so einen großen Unterschied?
Es ist vielleicht auf der einen Seite einfacher, weil du Identifikationsfiguren hast, ja, weil du sagst, okay, da ist jetzt der Geschäftsführer und die Inhaberin und so und die Leute sich mit dir oder mit dem Unternehmen über deine Person identifizieren. Auf der anderen Seite glaube ich, systemisch hat ein Unternehmen immer eine gewisse Kultur und die ist führungsunabhängig. Ja, das ist, ich habe das gesehen über 20 Jahre. Ich meine, wir haben das Unternehmen recht kurzfristig übernommen. Wir waren zwar schon im Unternehmen, aber dann ist mein Vater und mein Großvater sehr, sehr schnell hintereinander innerhalb von einem halben Jahr gestorben. Und wir haben tatsächlich auch zuerst einmal diesen Gründer rauskehren müssen. Ja, wie gesagt, okay, das, was der Großvater und der Vater gemacht haben, ja, das ist jetzt Geschichte, das muss man achten, das muss man ehren, also dieses Alte, diese vorherige Geschichte, ja. Aber wir gehen jetzt in die Zukunft und das ist auch etwas, was ich glaube, dass du, wenn eine Generation übernimmt, ja, dass man das dann genauso machen muss, also dass man dann vielleicht auch rechtzeitig zurücktritt. Aber ob es leichter ist, es gibt auch in Großkonzernen, es gibt auch in großen anderen Unternehmen jetzt sicherlich eine gute Kultur, wie man miteinander umgeht. Ja. Nimm IKEA, jetzt weiß ich nicht konkret, wie das ist, aber das ist die Perdue-Kultur oder was auch immer, das zieht sich dann durch. Ja. Und der Unterschied ist einfach die Identifikation mit einer Person wahrscheinlich.
Familienunternehmen spielen ja in Österreich eine sehr große Rolle, sagt man zumindest, wird auch in den sonntäglichen Predigten der Politiker immer wieder hervorgehoben. Das Rückgrat unserer Wirtschaft, unserer Innovation, Kontinuität, Wettbewerbsfähigkeit. Also wenn man so gepriesen wird über das ganze Jahr hindurch, dann könnte man sich ja aus der Außenperspektive vorstellen, euch muss es wahnsinnig gut gehen. Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht ganz so der Fall. Wo siehst du denn die größten Barrieren, die es so für mittelständische Unternehmen in diesem Land gibt?
Also tatsächlich glaube ich, dass die Klein- und Mittelbetriebe der sozusagen das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft sind. Ja. Und ich habe diese Predigten, die du ansprichst, so nicht gehört. Ich sehe eigentlich immer nur und höre immer nur, dass wir als Unternehmen nicht sehr viel dazu beitragen, den Standort Österreich abzusichern. Also da habe ich, eine andere Wahrnehmung. Was brauchen wir, ist die Anerkenntnis, dass wir tatsächlich viel leisten. Ja? Also wir nicht nur als Unternehmer, weil wir mutig sind, weil wir investieren, weil wir nach wie vor in einen österreichischen Standort investieren, der immer schwieriger zu verteidigen ist. Ja? Und was uns schwerfällt, ist die Unmenge, die Unzahl an Regulierungen und Vorgaben und gesetzliche Vorgaben.
Jetzt bitte warte ganz kurz. Ja. Inwiefern ist der Standort schwieriger zu verteidigen?
Naja, wir haben gemessen also Europa, im Vergleich zu Europa haben wir in den letzten 4 Jahren, also gerade in der metalltechnischen Industrie, eine Lohnsteigerung von insgesamt 30% gehabt. Das musst du mal verdienen als exportorientierte Industrie. Das geht nicht. Ja, das ist einfach nicht realistisch. Und da wird uns zusätzlich zu den Lohnnebenkosten, die jetzt vielleicht gesenkt werden, irgendwann einmal 28 ja, oder Ende 27.
Müsst ihr euch eh selber bezahlen.
Die müssen wir uns dann eh auch noch selber bezahlen. Also das ist dann das Nächste. Ja. Dann werden auch noch die IEF-Beiträge erhöht nächstes Jahr oder so. Also da sehe ich keine Entlastung. Ja. Wir haben Überbürokratisierung, wir haben Regulierung. Und das ist für einen Mittelstand, und jetzt sind wir ein österreichisch schon ein bisschen größeres Unternehmen. Ich weiß nicht, wie das ein Unternehmen mit 100 Leuten macht, die vielleicht gar keine eigene Lohnverrechnung haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Entgelttransparenzrichtlinie zu sprechen komme.
Du bist keine Freundin davon.
Ich glaube, dass wir Transparenz brauchen, und ich glaube, dass, und es steht außer Frage, dass wir gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit treiben. Also das steht außer Frage. Aber das, was da auf uns zukommt, ja, da wird ein Werkzeug verwendet, um etwas zu realisieren, was wir als Mittelstand so nicht heben können.
Na gut, aber ihr hättet ja viele, viele, viele Jahre Zeit gehabt, wirklich zu belegen, dass es den Gender Pay Gap wirklich nicht gibt und dass da hier nicht nur Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Ja, ja, gut. Aber dann nehmen wir sozusagen den bereinigten Gender Pay Gap, und der liegt in Österreich bei 6% und nicht bei den kolportierten 13% oder 18%.
Ja, ja.
Und dann können wir darüber reden, dass ich sage, in manchen Bereichen ist es so, aber das ist ja nicht nur so, weil unterschiedlich bezahlt wird, sondern weil das System, auch die gesetzliche Anforderung, eine Frau zum Beispiel locker in die Teilzeit drängt, wenn sie nach der Karenz zurückkommt. Weil wenn sie nämlich in der Teilzeit ist, selbst wenn sie dann 38 Stunden hat, dann hat sie einen Kündigungsschutz. Wenn sie in der Vollzeit ist, dann kann sie nach 4 Wochen gekündigt werden. Und das ist eine Absurdität. Ja, schütze ich doch die Frau, die bereit ist, in der Vollzeit zu sein, ungeachtet dessen, dass wir dann auch noch Kinderbetreuung und brauchen. Ja.
Darf ich nochmal zurückkommen zu den Lohnkosten? Mhm. Es gibt ja die andere Seite der Lebenshaltungskosten. Ne? Mhm. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, Michael, dass das Working Poor ein bisschen schwierig ist, sozusagen mit dem steigenden Median. Und ich sage jetzt doch das Wort aber und nicht das Wort und. Mhm. Die Leute brauchen mehr für die Basis des Lebens.
Mhm. Leistung muss sich lohnen.
Was heißt das?
Leistung muss sich lohnen, wenn ich für Teilzeit sozusagen wegen den Steuergesetzgebungen weniger, ja, relativ gesehen, dann irgendwann einmal, wenn ich Vollzeit arbeite, mehr Steuern zahle, als wenn ich Teilzeit arbeite und dann langfristig dann auch sozusagen in der Pension und so weniger habe, dann lohnt sich meine Leistung nicht mehr. Dann gehe ich auch in 30 Stunden und sage, danke, das reicht. Ja. Mhm. Also ich glaube, dass tatsächlich der Einsatz und die Leistung so nicht bewertet werden, und dass, wenn ich weniger mache und wenn ich, können wir darüber reden, was Übersozialisierung ist. Ja. Ich glaube, dass es da einfach auch im System Mechanismen geben könnte, wo man ansetzen könnte. Und die Leute, die tatsächlich in der Vollzeit arbeiten, die sollten honoriert werden.
Ja, das ist ein heißes Thema, weil grundsätzlich, wenn vor 30 Jahren der Sozialstaat finanzierbar war mit einem sehr hohen Anteil an Vollzeitbeschäftigten, aber heute einem hohen Anteil an fast der Hälfte der Bevölkerung, nämlich Frauen, die gar nicht in der Erwerbstätigkeit waren, und das ist sich auch irgendwie ausgegangen, dann müsste es eigentlich jetzt mit höheren Teilzeitraten bei beiden Geschlechtern auch irgendwie gehen. Die Frage ist die Progression natürlich, das ist schon klar, da kommen wir dann zum Thema Familienbesteuerung und Familiensozialversicherungsabgabe, die ja durchaus auch ihre Vorteile hätte. Aber fraglich ist, gibt es hier einen Weg zurück? Also Karin hat es vorher angesprochen, die jüngeren Generationen sind ja nicht nur sehr darauf erpicht, quasi echtzeitig Feedback zu bekommen für alles, was sie tun, sondern die Bereitschaft, sich in einen Job voll einzulassen, sprich 40 Stunden und möglicherweise auch mehr dafür zu arbeiten, ist auch etwas, was nicht mehr so breit verteilt ist in der Bevölkerung. Also müssen wir uns nicht darauf einstellen, dass wir irgendwie auf eine Teilzeitgesellschaft zugehen.
Ich glaube tatsächlich, dass das also in meiner Wahrnehmung fast ein mitteleuropäisches Thema ist, ja, und kein generell europäisches oder kein Generationenthema ist. Also ich sehe in Mitteleuropa oder auch in Österreich bei den Bewerbungen tatsächlich da oder dort die Frage, na, wie ist das mit der Teilzeit, wie ist das da? Aber grundsätzlich sehe ich schon eine Generation, die was verändern und bewegen will. Also geh in den angelsächsischen Raum, da diskutierst du das überhaupt nicht. Ja, da haben sie zwar ihre Workation und ihre Telework, aber der Einsatz ist zu 120% da. Und das, was wir hier in Mitteleuropa herreden, ja, ist manchmal ein Problem kreieren. Also ich sehe schon auch junge Leute, die bei uns sich einsetzen, die gerade Techniker, ja, die gut ausgebildet sind, die etwas bewegen wollen, die Projekte an sich nehmen. Da gibt es nicht viele, die einfach nur die Hände in den Schoß legen. Ja. Das ist, man muss die richtigen Leute finden. Aber da gibt es schon welche. Und vielleicht ist unser Beitrag halt, dass wir alle ein bisschen länger arbeiten werden müssen, weil das geht sich nicht aus, mit 60 in Pension zu gehen oder mit 62. Und da spreche ich nicht von denen, die sozusagen schon so lange gearbeitet haben und die es körperlich nicht schaffen. Da gibt es Systematiken, wo man dann durchaus sagen kann, ja, die müssen in Pension gehen, aber dann sonst müssen wir alle länger arbeiten.
Länger arbeiten meinst du an Lebensjahren oder meinst du an Beitragsjahren?
An Beitragsjahren. Und
Ich finde die Unterscheidung, mir sagt das nichts, bis 70 arbeiten. Also reden wir über Beitragsjahre, ja. Oder dann ist es für mich verständlich. Ja,
es wird sich nach hinten
und wirst rausgehen. Du dann einen Job mir offerieren können?
Ich hab vor einem Jahr einen 58-Jährigen aufgenommen, da bist du noch weit entfernt davon. Also ich glaube, wenn die Leistung passt, wenn die Kompetenzen passen, ja, dann gehe ich nicht davon aus, dass jemand mit 60 nicht mehr brauchbar ist. Ja. Ich meine, mein eigener Großvater hat das Unternehmen mit 63 gekauft. Da war ich jetzt irgendwie, bin so aufgewachsen, dass man dann auch noch was bewegen kann.
Da würde ich jetzt wieder sagen, Familienunternehmen, schau die Zuschreibung.
Ja, aber weil tatkräftig und weil Menschen auch etwas bewegen können. Du hast nach Beispielen gefragt. Ich war vor ein paar Jahren in Sizilien und da habe ich ein Ehepaar kennengelernt. Sie 78, er 81, ja, und die haben sich ein Palazzo gekauft und haben gesagt, die nächsten 10 Jahre wollen wir den renovieren. Es gibt ganz viele Beispiele, so wie es bei den jungen Beispielen gibt, gibt es bei den Älteren auch Beispiele, dass man sich gegenseitig austauscht und was bewegen kann und seine Erfahrung weitergeben will.
Fühlst du dich in der Verantwortung, diesen Zukunftsglauben und eine Aufbruchsplattform mitzutragen? Stichwort Agenda Austria fällt mir da gerade ein, Michael, wollte man besprechen.
Es ist tatsächlich schwierig, manchmal diesen Zukunftsglauben zu haben, gerade am Standort Österreich. Ja, was mir die Zukunft, den Glauben an die Zukunft zurückgegeben hat, ist sicherlich, dass unsere Kinder gesagt haben, ja, die sich committed haben und sagen, ja, wir kommen zu euch, wir wollen das Unternehmen mit euch weiterentwickeln. Ja, und das spüre ich in der Energie etwas, wo ich sage, wow, ja, da gibt es jetzt etwas, das können wir gemeinsam verändern, da können wir gemeinsam etwas aufbauen und da können wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Das entlastet. Ja. Und man braucht natürlich diesen gemeinsamen Aspekt von, sie lernen von uns, aber wir lernen auch unendlich viel von ihnen. Ja, die Herangehensweise, wie gehen sie die Dinge an, wie lösen sie Probleme, wie suchen sie gesamthaft ganz anders Lösungen, als wir das gemacht haben.
Was ist das Wichtigste, um ein guter Arbeitgeber zu sein?
Ich glaube, das Zuhören und das Verstehen und dann die Lösung suchen gemeinsam.
Ja, Agenda Austria war das Stichwort.
Okay.
Das Engagement, das geht jetzt über die unternehmerische Tätigkeit hinaus. Warum machst du das?
Weil ich daran glaube, dass wir weniger Staat und mehr sozusagen Eigenverantwortung brauchen und weil ich davon überzeugt bin, dass wir nicht alles regulieren können. Ja, wir brauchen Freiheit in der Gestaltung, wir brauchen Menschen, die Mut haben und denen etwas daran liegt, wie der Standort ist, ja, und nicht alles zu Tode regulieren. Ja, das ist, der Staat hat in manchen Dingen keine Aufgaben. Das müssen wir machen, das müssen wir als Bürger machen, da müssen wir etwas tun. Ja. Und in der Agenda Austria gibt es Gott sei Dank ganz viele, ja, die sagen, ja, wir wollen den Standort Österreich einfach absichern, indem wir etwas verändern wollen. Und Dinge und Themen versachlichen, das ist, was mir in Wahrheit fehlt. Ja, dass wir ungeachtet der politischen Orientierungen, ja, dass wir anfangen, auf sachlicher Ebene Dinge zu diskutieren, Ja, und es hat so jeder seine Berechtigung und jeder, jede politische Richtung kann durchaus auch eine Sichtweise haben. Aber um Österreich zu sichern, ja, brauchen wir eine sachliche Grundlage, um zu diskutieren. Und das, glaube ich, macht die Agenda Austria sehr klar, dass sie Fakten schafft oder Fakten darstellt und einmal analysiert. Und dann könnten wir darüber diskutieren.
Mir fallen dazu zwei Dinge ein. Das eine ist, also ich glaube, dass in Österreich in vielen Bereichen der Bürokratie wirklich sehr viel gut funktioniert. 90% meiner Erfahrungen mit Bürokratie sind meistens positiv, wo ich mir denke, das gibt es ja gar nicht, dass das so schnell und so gut gegangen ist. Also ich glaube, wir sind besser als viele andere Staaten. Ich würde mir immer wünschen, dass mehr unserer Bürger und Bürgerinnen einmal zumindest ein halbes Jahr irgendwo im Ausland leben müssen, um dann wieder zu schätzen, was wir in Österreich auch am Start haben. Erstens. Zweitens, vielleicht hast du ein, zwei Beispiele, wo man das wirklich dingfest machen könnte. Ich habe nämlich so den Eindruck, es ist jetzt jemand, der der Agenda Austria nicht ganz so fern steht, quasi der Entbürokratisierungsstaatssekretär geworden und wahnsinnig.
Der eine
viel,
hat mit dem anderen nichts zu
ich
tun.
Ich weiß schon, aber ich glaube, grundsätzlich ist das eine durchaus ja, sage ich mal, mir persönlich auch sympathische, liberale Gedankenhaltung. Die findet sich dort wie da. Nur an der Liste vom Sepp Schellhorn zeigt sich ja, so einfach ist es gar nicht mit dem Entbürokratisieren, weil es gibt zwar eine lange Liste, aber offensichtlich bis jetzt ist noch nicht wahnsinnig viel umgesetzt worden, weil ja Bürokratie auch immer heißt Berechenbarkeit, auch Gerechtigkeit, auch Gleichheit. Das Gegenteil von Bürokratie ist ja Willkür. Mhm. Ja, dass also irgendeine Bezirksverwaltungsbehörde sagen kann, ja, dein Außen gefällt mir, du kriegst die Betriebsanlagengenehmigung, deine gefällt mir leider nicht, du kriegst das nicht. Aber wo sind so aus deinem Tätigkeitsbereich, aus eurem Unternehmensbereich so ein, zwei Beispiele, wo man wirklich sagt, also das ist haarsträubend, das sollte man dringlichst reformieren, um den Standort attraktiv zu halten?
Naja, nicht unbedingt aus meinem Tätigkeitsbereich, aber ich habe tatsächlich heute in der Früh etwas in der Zeitung gelesen, wo ich mir echt gedacht habe, also wir schaffen uns selber ab. Diese Selbstbedienungscontainer, wo du 24/7 tatsächlich Lebensmittel holen könntest, ja, dürfen in Österreich nur während der Öffnungszeiten betrieben werden.
Schrullig.
Ja, schon,
ja.
Oder?
Schrullig,
weil
das,
wir
das
können.
Das sind aber die meisten außerhalb des Gesetzes dann, weil ja, genau. Ich gehe ja dorthin, immer in der Nacht.
Ja, aber du darfst eigentlich nicht dort einkaufen gehen, weil ja, es gibt eine Entscheidung vom Obersten Gerichtshof, das sagt, geht nicht, darf nicht geöffnet sein. Und da könntest du hunderte Beispiele finden, ja, die uns allen Steine in den Weg
legen. Aber machen es die in Summe aus oder ist jedes Einzelne für sich?
Jedes Einzelne für sich ist so, ist teilweise so absurd, dass wir ja nichts anderes mehr machen. Ich meine, wir haben 250 gesetzliche Verordnungen, Richtlinien, die wir in unserem Compliance-Showfix permanent nachverfolgen und beobachten müssen. Wir sind alleine, wenn ich Regularien anspreche, ja, habe ich berechnet 3 bis 4 Vollzeitmitarbeiter, die ich damit beschäftige. Mhm. Ja, nichts anderes zu machen, also jeder immer ein bisschen was, aber nichts anderes zu machen, als dafür zu sorgen, dass wir ja diese Regularien einhalten. Und jetzt folge ich schon, ja, ich bin bei dir, ja, Struktur, Gleichheit, Gleichbehandlung, alles gut. Ja. Aber dann könnten wir auch darüber reden, dass ich glaube, es ist Estland, ja, die haben das perfekt digitalisiert. Ja. Die Einführung der ID Austria heute ganz okay. Ja. Aber wo ist das Bild für Österreich?
Ja. Du meinst insgesamt das Zukunftsbild?
Insgesamt, ja. Wo ist denn das? Wo gehen wir denn hin? Ja. Baugenehmigungen. Wie schnell und wie lang brauchst du, um eine Baugenehmigung zu bekommen?
Das ist in der Renaturierung aber nicht viel schneller.
Genau, ja. Aber und da, weißt du, das ist die Summe, ja. Und wie gesagt, ja, das eine ist dieser liberale Gedanke, dass wir Unternehmertum, ja, vorwärts bringen können, damit sich die Leute trauen, etwas zu tun. Aber wenn ich davor so eine Latte habe, die ich erfüllen muss, damit ich überhaupt irgendwann einmal etwas mache, dann wäre ich auch nicht selbstständig.
Ich hätte eine übliche Abschlussfrage. Hast du uns etwas mitgebracht, wo du so ein bisschen taxativ sagst, Leute, okay, der Haufen ist groß, wir haben 360 Grad zu tun, aber priorisieren täte ich jetzt mal das.
Ich glaube, priorisieren würde ich sozusagen weniger Regeln, mehr Fähigkeit und ein Vertrauen in die Menschen und in die Zukunft und nicht immer gegenseitig eine Schuldzuweisung. Das alleine ist jetzt kein Bullet Point, ja, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und sagen, deine Meinung ist berechtigt, meine ist auch und wie ist es auch und wie können wir da eine gemeinsame Lösung finden, dafür, damit wir etwas weiterbringen. Das ist das eine. Ja.
Das geht an alle, ne?
Das geht an alle, ja. Und tatsächlich stehen wir heute vor einem unendlichen Umbruch. Ja. Also ich weiß eigentlich noch nicht oder wir wissen eigentlich nicht, wie wir damit umgehen werden, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Ja. Das ist eine Chance, ist natürlich auch ein Risiko. Ja. Und ich glaube, dass wir uns den Kopf darüber zerbrechen müssen, wie Bildung in Zukunft sein muss. Ja. Was kommt in der nächsten, also nicht meiner nächsten Generation, sondern der Generation unserer Enkelkinder. Was kommt da auf uns zu? Was brauchen die? Wie entwickelt man das? Und eine Ausbildung wird es nicht machen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir viel, viel mehr in die Erwachsenenbildung investieren werden müssen, dass wir darauf schauen müssen, wie man sich als Person selber weiterentwickelt. Also auch das ist nicht die Verantwortung des Staates oder des Unternehmens, sondern das ist eigentlich die Eigenverantwortung. Mit einer Ausbildung werden wir nicht mehr weiterkommen. Und da braucht es Lösungen. Da braucht es auch Lösungen wie künstliche Intelligenz oder Maschinen, autonome Maschinen, wie die Mitarbeiter ersetzen oder dann vielleicht ihnen Möglichkeiten geben, andere Arbeiten zu tun. Ja,
du siehst es nicht als Dreiklang, Politik, Unternehmen und Individuen?
Ich sage, dass wir zuerst als Individuum eine Verantwortung haben. Okay. Ich kann mich nicht zurücklehnen und sagen, okay, da gibt es den Vater Staat oder die Mutter Staat und die tun mal für mich. Ich muss selber was tun. Das ist so meine Urüberzeugung, dass ich muss das bewegen, niemand anderer. Zu warten, bis jemand anderer meine Probleme löst, da werden wir nicht weiterkommen. Ja, und das ist gefühlt in den letzten 6, 7, 8, 9 Jahren viel stärker geworden, dass man sich zurücklehnt und wartet, dass jemand anderer seine Probleme löst.
Naja, ist ja auch teilweise passiert.
Ja, aber ob
mutmaßlich.
Mutmaßlich, ja, aber es ist einfach kein guter Trend. Ja, das ist kein guter Trend. Man muss selber die Dinge in die Hand nehmen und auch gestalten.
Denkst du, dass Schmerzen zur Trendumkehr führen werden?
Ich glaube, Schmerzen führen zur Erkenntnis, dass wir uns verändern werden müssen. Und dass wir etwas ändern müssen. Und erst dann wird man sich bewegen. Derzeit haben wir noch nicht genug Schmerz. Aber man könnte auch darüber nachdenken und sagen, ich sehe, dass es sich nicht ausgeht und wartet und bevor der Schmerz kommt. Ja, das ist so wie Vorsorge und Nachsorge. Also wenn ich in der Vorsorge bin, ja, und das ist entgegen dem Versicherungsprinzip, wenn ich in der Vorsorge bin, dann beuge ich vor. Wir wissen ja, dass wir ein Problem haben. Normalerweise bremse ich, bevor ich an die Wand fahre.
Eine Abschlussprophetie, bitteschön. Nach deiner Haltung gefragt. Aber eigentlich wissen wir es schon. Du bist wahrscheinlich mit dem Möglichkeitssinn im Möglichkeitsraum. Oder es ist möglich, dass die Zukunft der Arbeit eine gute Zukunft wird.
Ja, wenn wir tatsächlich, ja, glaube ich schon, wenn wir die Probleme und die Themen angehen, die wir seit Jahren kennen. Wenn wir tatsächlich auch in den Strukturen etwas verändern, dann können wir eine gute Zukunft gestalten.
Wir im Podcast zur Zukunft der Arbeit sind dabei. Danke, Nicole, ehrlich, Adaf.
Dankeschön.
Das war's mit dieser Folge zur Zukunft der Arbeit. Wir freuen uns über Kommentare, Feedback, Anregungen. Schaut dafür in unsere Shownotes. Wir,
das sind Michael Mayer und Karin Bauer.
Schnittmeister, Produzent und Bildchef Bernhard Madlener. Sounddesign Michael Roselieb.